Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir haben ein ganz zentrales Thema in unserem Glaubensleben, nämlich das Thema Unterscheidung der Geister. Heute der vierte Teil in dieser Reihe. Zu Gast ist bei uns Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus in Hochaltingen, der sich damit eingehend beschäftigt hat und auch ein Buch dazu herausgegeben hat. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal noch im zweiten Teil des Vortrages diese Kriterien begonnen miteinander zu betrachten, die Kriterien zur Unterscheidung der Geister. Nämlich diese Gegenüberstellung der Geist Gottes, also der Geist der Wahrheit, gegenüber dem Geist der Verwirrung und dem Geist der Lüge. Das Letzte, was wir miteinander betrachtet haben, war, der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, gibt uns Anstöße zum Tätigwerden. Dagegen der Geist der Lüge, der lähmt unser Handeln, er führt uns zur Passivität. Und heute machen wir mit dem nächsten Punkt weiter, nämlich der Geist der Wahrheit macht uns hellhörig für jede Sünde. Heute kann man sagen, allgemein, es fehlt an einem gewissen Sündenbewusstsein. Die Leute brauchen nicht mehr beichten, die fühlen keine Sünden mehr. Es fehlt ihnen dieses Bewusstsein. Wenn ihnen dieses Bewusstsein fehlt, kann man folgern, fehlt ihnen auch der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist macht hellhörig für jede Sünde. Er zeigt uns unsere Fehler und unsere Schwächen, und zwar so, dass wir uns gerne ändern wollen. Also er führt uns nicht in Panik, sondern er macht uns unruhig, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht, wenn etwas nicht dem Gebot Gottes entspricht. Das heißt, unserer christlichen Lebensweise. Da wird etwas in uns wie ein Seismograph ausschlagen. Er macht uns hellhörig. Ich erlebe wirklich durchgehend, das kann ich schon sagen, bei Menschen, die auf dem Weg des Glaubens sind, also wirklich in der Liebe zu Gott versuchen zu leben und zu wachsen, dass denen plötzlich auch Sünden der Kindheit einfallen. Also Dinge, wo man sich kaum traut zu sagen, weil es einem so kindisch vorkommt, so klein, da schämt man sich fast so eine, ich möchte so ausdrücken, Dummheit auszudrücken. Aber es ist der Geist Gottes, der den Menschen, der Gott immer näher kommt, auch auf all die kleinen Dinge noch hinweist, die ihn, den Geist Gottes, hindern, mich noch tiefer in die Gemeinschaft mit Vater und Sohn zu führen. Es sind Dinge, die ich nie bereut habe, weil ich als Kind gar nicht dran dachte und später auch nicht mehr dran dachte. Ich habe sie nie bereut, geschweige ins Bußsakrament gebracht, damit sie vernichtet sind. Aber der Geist Gottes macht mich jetzt aufmerksam. Plötzlich fällt mir so etwas ein. Plötzlich beunruhigt mich so etwas. Das ist ein solches Zeichen der Feinheit des Geistes. Und wenn er einem das so bewusst macht, dann nicht in der Verbindung mit Angst, dass einem dann also Angst wird, dass man erschrickt, sondern so, dass man sich gerne ändert. Es ist eine Erkenntnis einer Sünde, die man, ich sag's mal so, loshaben will, um Gott näher zu kommen. Also der Geist der Wahrheit zeigt uns unsere Fehler und Schwächen so, dass wir uns gerne ändern wollen. Und solche Menschen, die auf dem Weg des Glaubens sind, ernsthaft, die werden auch sofort, im Augenblick, wo sie einen Fehler machen, wo sie irgendwie, meinetwegen, negativ denken über einen Mitmenschen, wird sofort innerlich der Seismograph ausschlagen. Sofort wird sie ihnen bewusst. Und sie merken sofort, das war falsch, und bitten Gott um Vergebung. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Dieser Geist der Wahrheit, dieser Heilige Geist, schenkt uns auch neuen Mut und neue Hoffnung. Also er führt uns nie bei der Erkenntnis unserer Versagen in Mutlosigkeit. Das ist keine Wirkung des Geistes, sondern es schenkt uns neuen Mut, neue Hoffnung, dass es weitergeht. Und er gibt uns, ja, man kann sagen, befreiende Anweisung. Also, dass er mich auf, meinetwegen, er lässt mich auf ein Gotteswort stoßen oder meinetwegen in einem Gespräch mit einem Glaubensbruder plötzlich auf irgendeinen Gedanken kommen, eine Anweisung, wo ich spüre, ja, das ist notwendig, das muss ich tun, das will ich tun. Also er gibt uns befreiende Anweisungen. Nicht bedrückend, oh, das muss ich auch noch tun, oh je, verstehen Sie? Also nicht bedrängend, sondern wenn er mir eine Anweisung gibt, was ich merke, oh, das habe ich unterlassen, das müsste ich noch tun, dann ist das befreiend. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist Wirkung des Geistes der Wahrheit. Daran erkennt man ihn. Und dieser Geist der Wahrheit, der Geist Gottes, weist uns zärtlich und liebevoll auf Ungerechtigkeiten, Inkorrektheiten, also auch kleinere Dinge, wie ich schon nannte, Unwahrhaftigkeiten, Lieblosigkeiten hin. Und zwar zärtlich und liebevoll. Also nie störend, nie mutlos machend, nie resignierend, sondern immer in einer ganz feinen Weise. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Daran erkenne ich ihn. Wirkung des Geistes der Wahrheit. Und jetzt demgegenüber der Geist der Verwirrung, der Geist der Lüge, der böse Geist, der macht uns rechthaberisch, der macht uns lieblos, verbittert. Das heißt, Sie müssen immer denken, es geht um, ich sage es mal so, fromme Menschen. Bei beiden. Es geht um fromme Menschen, die gar nicht merken, wie sie in ihrer Aussage, vielleicht sogar über Glaubenswahrheiten, rechthaberisch vorgehen, also abstoßend. Nicht? Nur das ist richtig. Also ich meine, dass Gott Gott ist, braucht man nicht rechthaberisch sein, das ist eine Tatsache. Aber es gibt ja verschiedene Frömmigkeitsformen, wo der eine jene übt, der andere andere. Es geht ja immer darum, die Weise zu finden, die meiner, wie soll ich sagen, Art entspricht, meine Liebe zu Gott auszudrücken. Oder meiner Entwicklung entspricht, meine Liebe zu Gott auszudrücken. Und dann gibt es dann fromme Menschen, es geht immer um fromme bei dieser Unterscheidung. Es geht nicht also um böse Menschen und gute Menschen. Es geht immer um sogenannte gute Menschen. Ja? Und dass die dann rechthaberisch auf ihrer Weise, wie man beten muss, bestehen und alle anderen verurteilen. Das ist falsch, was du machst, du musst das machen, du musst es so machen, du musst das beten, du musst auch das beten und so weiter, sonst kommst du nicht in den Himmel. Verstehen Sie? Dass die meinen es scheinbar gut, aber wie sie an den anderen herangehen, wie sie das ausdrücken, ist rechthaberisch und zum Teil lieblos. Sie verurteilen den anderen, weil er anders mit Gott umgeht, wie ich zum Beispiel. Ja? Oder sie sind sogar verbittert, weil der andere nicht auf ihn eingeht, auf das, was seine Weise des religiösen Lebens ist vielleicht. Also, das ist der Geist der Verwirrung, der Geist der Lüge. Das ist der, der auch in den frommen Menschen wirksam wird, aber daran erkennt man ihn. Wenn ein Glaubender rechthaberisch in seinem Glauben vorgeht, wenn das, was er sagt, was er dem anderen sagt, eigentlich lieblos ist, verbittert. Und dieser Geist der Verwirrung, der stellt unsere Fehler und unsere Schwächen in ein so trübes Licht, dass wir hoffnungslos und passiv werden. Wir haben vorhin gesagt, der Heilige Geist, der zeigt uns unsere Fehler so wunderbar und liebevoll, dass wir uns gerne ändern. Dagegen der Geist der Verwirrung, der stellt unsere Fehler und unsere Schwächen in ein trübes Licht. Das Kennzeichen dieses Geistes der Verwirrung ist dann, dass ich hoffnungslos werde, dass ich passiv werde, dass ich sage, ja, mein Leben ändert sich nie, ich habe immer die gleichen Sünden. Das kann sein. Aber trotzdem, wenn ich sie wieder bekenne, weiß ich, Gott vergibt mir mit Freuden. Ich habe keinen Grund, mutlos zu werden, hoffnungslos zu werden oder passiv zu werden. Ich lasse alles laufen, macht nichts mehr, hat ja doch keinen Wert, bringt ja nichts. Und dieser Geist der Verwirrung lässt uns auch ja, unnütz, hilflos erscheinen. Wenn Sie, dass wir uns vor Gott unnütz vorkommen. Ach, was hat Gott schon von mir? Was nützt es schon, wenn ich bete? Was nützt es schon, wenn ich das und jenes ja, arbeite, tue, ja, im Sinne des Willens Gottes? Aber was nützt das schon? Nicht? Dieser Geist der Verwirrung lässt uns irgendwo hilflos erscheinen. Hilflos an all unseren Schwächen und Grenzen. Ja? Und dieser Geist der Verwirrung erzeugt auch Angst und Furcht. Nicht Hoffnung und Mut, sondern Angst und Furcht. Nicht? Also man fühlt seine Fehler und Schwächen und bekommt Angst, du bist verloren, du wirst es nie ja, zur Heiligkeit bringen, du wirst nie das Ziel Gottes, das Ziel des Himmels erreichen. Also er erzeugt in uns Angst und Furcht. Und die sind lauter Dinge, meine lieben Zuhörer, die Sie bei vielen Menschen finden. Und das ist nicht Heiliger Geist. Das ist der Geist der Verwirrung. Der gibt sich zwar fromm. Du musst das tun, wenn du in den Himmel kommen willst. Du musst das tun, wenn du in den Himmel kommen willst. Und dann fühlen sich die Menschen überfordert. Sie können es nicht. Sie werden dann wirklich hoffnungslos. Nicht? Sie kommen sich vor Gott unnütz vor. Sie bekommen Angst und Furcht. Das ist es. Das ist Kriterium des Geistes der Verwirrung. Und dieser Geist der Verwirrung, wenn er uns die Fehler und Schwächen zeigt, dann so, dass wir uns hilflos, ratlos, ja, verzweifelt vorkommen. Also er bewirkt in uns regelrecht Verzweiflung. Nicht? Ich werde es nie auf etwas bringen im Gebet vor Gott. Es geht ja immer um religiöse Menschen bei dieser Unterscheidung der Geister hier. Also bitte schauen Sie mal in Ihr eigenes Leben und in Ihr eigenes Herz. Denn es geht ja bei dieser Unterscheidung um mich selber. Und sicher auch mal um die anderen, wenn ich anderen helfen soll, wenn ich sie begleiten soll, klar. Aber zuerst mal um mich selber. Wie empfinden Sie Ihre Fehler und Schwächen? Sind Sie froh, wenn Sie es entdecken? Ist es für Sie eine Freiheit? Sie bringen es vor Gott und wissen, Gott hat mir vergeben. Dass in Ihnen Hoffnung und Freude ist. Ja? Oder spüren Sie sofort eine Angst, oh, ich habe wieder einen Fehler begangen, ich schaffe das nie. Spüren Sie in sich Hoffnungslosigkeit, Angst, Furcht, Hilflosigkeit, Verzweiflung, dann ist es der Geist der Verwirrung. Dem müssen Sie wieder sagen. Dann ein weiterer Gedanke, ein weiteres Kriterium der Unterscheidung der Geister. Nämlich der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, er führt nur zu Jesus hin, nie von ihm weg. Zu Jesus hin, nie von ihm weg. Also dieser Geist Gottes erweckt echte Demut, das heißt Mut zum Dienen am Menschen, Mut zum Dienen an Jesus, Mut zur Wahrheit über sich selber. Der Geist Gottes führt zu Jesus hin. Also auch wenn ich meine Schwächen, mein Elend erkenne, meine Sünde erkenne, bin ich nie so verzweifelt, dass ich von Jesus weggehe, dass ich alles aufgebe, weil ich es nie schaffe, dass ich resigniere. Der Geist Gottes führt immer zu Jesus hin. Je mehr ich meine Erbärmlichkeit, meine Sündhaftigkeit erkenne, wahrnehme, umso mehr drängt es mich zu Jesus hin, der es gut machen kann, der mir verzeiht, der alles wieder in Ordnung bringt. Der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit führt mich zu Jesus hin. Und dieser Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, Er will keine außergewöhnlichen Leistungen, sondern vor allem will er Friede, Liebe und Vertrauen. Er will keine außergewöhnlichen Leistungen, also im religiösen Leben, dass ich außergewöhnliche Dinge tue. Ich meine, mal ein Fasten ist schon nichts Außergewöhnliches, aber wenn ich dann nur noch faste, dass ich abmagere oder weiß ich, verstehen Sie so, oder etwas auf mich nehme, ein Kreuz auf mich nehme, freiwillig, das mich überfordert. Verstehen Sie, der Geist Gottes will keine außergewöhnlichen Leistungen, sondern der Geist Gottes will, dass ich das Gewöhnliche, das Alltägliche, das meine Aufgabe ist, dass ich das so gut wie möglich vollbringe. Nicht Außergewöhnliches, sondern das Gewöhnliche so gut wie möglich. Das ist Geist Gottes. Er will in mir Frieden schaffen, Liebe, Vertrauen. Das ist seine Wirkung. Wenn er in mir wirkt, wenn er etwas von mir will, wenn ich spüre, das und das ist der Wille Gottes, das müsste ich eigentlich jetzt tun. Also ich spüre, das wäre es richtig. Dann wird die Frucht dieser Leistung, dieser ganz gewöhnlichen Leistung, das, was Gott jetzt heute will, wird Friede, Liebe und Vertrauen sein. Dagegen, wenn ich schlampe, wenn ich auch das Alltägliche nicht in Treue tue, dann wird Unfriede in mir sein. Ja? Wird das Gegenteil drin in mir sein. Also der Geist Gottes wird mich immer, wird die Frucht des Geistes wird bei allem, was ich vor Gott tue, immer Friede, Liebe und Vertrauen hervorbringen. Und dieser Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, führt mich zum Handeln aus Liebe zu Jesus. Also auch dort, wo ja, mir etwas nicht passt. Passt, das ist doch bald jeden Tag, gibt es doch Dinge in unserer Aufgabe, in unserem Beruf, in unserer Zwischenmenschlichkeit, wo mir dies und jenes nicht schmeckt, wo ich gern drum herum gehe. Aber wenn der Geist Gottes in mir wirkt, dann führt er mich zu einem Handeln aus Liebe zu Jesus. Dass ich dann sage, Herr, das ist eigentlich jetzt etwas, was ich gar nicht mag, aber jetzt tue ich es erst recht aus Liebe zu dir. Und dann wird die Frucht wieder Friede, Liebe und Vertrauen sein. Das ist Geist Gottes. Das ist der Geist der Wahrheit. Jetzt das Gegenteil, der Geist der Verwirrung. Der führt von Jesus weg. Auch wenn ich außergewöhnliche Bußleistungen oder besondere Gebete oder andere Sonderleistungen eigentlich tue, weil ich innerlich spüre, es ist von mir gefordert. Das heißt also hier wieder, der Geist der Verwirrung überfordert mich. Ich habe vorhin gesagt, der Geist Gottes will keine außergewöhnlichen Leistungen, sondern das Gewöhnliche soll ich außergewöhnlich gut tun. Dann werde ich Friede haben. Dagegen der Geist der Verwirrung überfordert mich. Er verlangt von mir, das heißt, es sind oft so Einfälle, ja, ich müsste eigentlich mal außergewöhnliche Bußleistung bringen. Nicht? Ich mache mich vielleicht dabei krank. Oder ich muss ganz besondere Gebete beten. So, das ist fast nicht mehr unterbringen am Tag. Ich überfordere mich. Ich schaffe es gar nicht mehr. Neben meiner Arbeit her. Oder andere Sonderleistungen. Sehen Sie, und all das führt mich von Jesus weg. Und das ist sein Ziel. Das ist das Ziel des Geistes der Verwirrung, mich von Jesus wegzuführen. Nämlich, Jesus überfordert mich. Jesus, ja, da geht es mir schlecht mit ihm. Dann gehe ich lieber weg, dann lebe ich lieber ohne ihn, dann ist mir es leichter. Sehen Sie, das ist das Ziel bei all dem, bei diesen Überforderungen. Sie kennen das doch. Dass Sie innerlich spüren, oh, ich müsste jetzt noch beten, oh, ich müsste jetzt, aber ich kann ja nicht mehr, ich bin jetzt so müde, ich habe den ganzen Tag schaffen müssen, für meinen Beruf, meiner Familie, ich weiß gar nicht, wie ich das noch machen soll. Nicht? Und sehen Sie, und wenn das Tag für Tag ist, immer bin ich überfordert. Das heißt, ich spüre, ich tue nicht das, was ich tun müsste. Dann komme ich immer mehr von Jesus weg. Statt dass ich sage, Herr, ich habe heute einfach keine Zeit gefunden. Ich habe nur das bisschen Zeit, diese 5 Minuten, diese 10 Minuten zwischendrin, wo ich ganz für dich war. Aber alles andere habe ich versucht, aus Liebe zu dir zu tun, so gut ich kann. Denn dass ich dann aber Frieden habe, Herr, ich habe deinen Willen erfüllt. Und die, wissen Sie, und dieser Geist der Verwirrung macht mich unzufrieden. Nicht? Der bringt mir dann innerlich bei, nicht? Das sind so Gedanken, die man dann so in sich hat. Du tust zu wenig vor Gott, das ist alles nichts, was du tust und so weiter. Und dann kommt Unfriede, Unzufriedenheit, bis ich dann praktisch, um aus dem Ganzen herauszukommen, mein ganzes Gebetsleben aufgebe. Das heißt, er führt mich weg von Jesus. Also diese Geister der Verwirrung wollen uns durcheinander bringen durch unsinnige Forderungen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, ja, die hat gesagt, du musst das beten, du, ja, sonst werden die arme Seele nicht gerettet, und du musst das beten, und du musst da noch hingehen, weil fahren, du musst nur diese Bußübung machen. Und die Leute sind immer ganz, sagen, ich schaffe das aber nicht, ich habe so einen schweren Beruf und ich habe so viele Kinder und ich denke ja immer an Gott, ich lebe ja mit Gott, aber das, was die immer sagen, das schaffe ich nicht. Wenn sie uns sind dann ganz resigniert, sie kommen durcheinander. Oder eben durch diese unsinnigen Forderungen. Gott verlangt nichts Unsinniges. Der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit fordert nichts Unsinniges. Keine außergewöhnlichen Handlungen und Leistungen, die mich überfordern. Das ist Geist der Verwirrung. Aber Sie merken, der kann jeden anfallen. Vielleicht haben Sie solche Gefühle und Empfindungen selber schon gehabt. Und dieser Geist der Verwirrung verursacht also Unruhe und Unfrieden in uns nicht. Dagegen der Geist der Wahrheit, haben wir gesagt, den erkennt man an diesem inneren Frieden, dieser inneren Liebe, Vertrauen. Also merken Sie, es ist sehr, sehr wichtig. Denn es sind ja alles fromme Menschen, verstehen Sie? Also fromme, ehrlich ringende Menschen. Menschen, die nicht ringen, für die ist es uninteressant. Die spüren weder den Geist der Wahrheit noch den Geist der Verwirrung. Nicht? Weil sie einfach auf einem breiten Kuhweg sind, ja? Wie Jesus sagt, der uns Verderben führt. Und jetzt eine weitere Gegenüberstellung. Der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, führt zu Vergebung und Versöhnung. Also der Geist der Wahrheit zeigt Wege zur Befreiung aus Sünde und Schuld. Also dort, wo ich wieder meine Grenzen erkenne, auch meine Schuld, meine Sünde und so weiter, er führt mich zur Vergebung und Versöhnung mit Gott, im Bußsakrament zum Beispiel. Also er zeigt mir Wege zur Befreiung aus Sünde und Schuld. Und er führt zur Versöhnung mit Gott, gerade auch im Bußsakrament. Und er macht feinfühliger auch für die Sorgen der anderen. Das ist der Geist der Wahrheit, das ist der Geist Gottes. Nicht? Er zeigt mir den Weg zur Befreiung von der erkannten Schuld. Er zeigt mir den Weg zur Versöhnung und zu einer Freude im Herrn. Nicht? Und er macht, wie gesagt, auch feinfühlig für die Mitmenschen, für ihre Sorgen. Dagegen der Geist der Verwirrung, der Lüge, der Geist des Durcheinanders, er weist uns auf unsere Rechte hin. Das haben Sie sicher schon gehört, wenn nicht sogar selber gesagt. Ich habe schließlich ein Recht darauf. Nicht? Das ist sehr oft, können Sie das hören, im Bereich der Unkeuschheit, im Bereich der Sexualität. Das heißt, das ist ein natürlicher Trieb und ich habe ein Recht, den auszuüben. Also auch außerhalb der Ehe. Nicht im Sinn der Selbstbefriedigung oder vorehelichen Geschlechtsverkehr und so weiter. Da könnt ihr es immer wieder hören. Der Trieb, den habe ich und da habe ich ein Recht darauf. Dagegen der Geist Gottes, der lässt mich die Schuld erkennen, das Falsche erkennen und führt mich zur Vergebung und Versöhnung, zur Befreiung von Sünde. Ja? Dagegen der Geist der Verwirrung, der pocht auf sein Recht. Das heißt, das sind dann fromme Menschen, die sagen, ich habe ein Recht darauf. Nicht? Und da kann man sich manchmal schon wundern, was für Leute das sind, die das sogar sagen. Ja? Die also fromm leben wollen. Also dieser Geist der Verwirrung führt auch zu Trotzköpfigkeit und Starrsinn, auch Gott gegenüber. Gott, du hast mir diesen Trieb gegeben, dann habe ich auch ein Recht, ihn zu gebrauchen. Nicht? Dann kann ich mir es auch nicht verbieten, so ungefähr. Also Trotzköpfigkeit und Starrsinn, auch in anderen Dingen. Ich habe oft gedacht, wenn ihr mal, ich will es nicht verurteilen, aber es ist halt allen bekannt, der gute Marcel Lefebvre, nicht, wie hat er sich manchmal zornig und ja, trotzköpfig, starrsinnig der Kirche gegenüber, dem Papst gegenüber geäußert, wo man sagen musste, das ist nicht Geist Gottes, das ist nicht Geist der Wahrheit. Und ich denke auch heute noch, jetzt der Papst versucht ja dauernd mit diesen Leuten zu sprechen, sie für die Einheit der Kirche wieder voll zu gewinnen. Und da kommt einem so eine Welle von Trotzköpfigkeit und Starrsinn entgegen, da man sagt, Mensch Leute, ihr wollt so fromm sein, ihr wollt besser sein wie die anderen. Ihr glaubt, die Kirche retten zu müssen. Merkt ihr nicht, was für ein Geist der Verwirrung eigentlich euch schon angefallen hat? Nicht? Das führt zu dieser Trotzköpfigkeit, diesem Starrsinn. Es fehlt so diese Freiheit des Dialogs, die Freiheit des Hörens auf den anderen, des Hinhörens. Ist das wirklich der Unterschied so gravierend, dass das eine falsch und das andere richtig ist? Oder kann es auch so oder so sein und so sein? Nicht? Also der Geist der Verwirrung, der zeigt uns auch, dass auch wir ein Mensch sind, der einmal einen Anspruch stellen kann, nicht? Auch an Gott und so weiter. Und dieser Geist der Verwirrung stellt unsere Fehler und Sünden als schlimme Vergehen hin, die nie mehr zu gut zu machen sind. Also auch hier Trotzköpfigkeit, Starrsinn. Und das ist manchmal sehr schwer, solchen Menschen ja, da herauszuhelfen, die einem sagen, ja, ich habe die und die Sünde begangen, die kann mir Gott nicht mehr vergeben und da wird er mir nicht vergeben, ich kann das nicht mehr gut machen, ich bin verloren. Und da können sie oft an den hinreden, was sie wollen, die bleiben auf diesem Starrsinn. Das ist Geisterverwirrung. Da müssen wir zuerst schon Befreiung beten mit denen. Aber die müssen auch wollen, natürlich. Sehen Sie, sie merken, und dass die Kriterien der unterscheidenden Geister beziehen sich auf die frommen Leute, also nicht auf Atheisten oder Gottlose, sondern auf die frommen Leute. Deshalb müssen wir klar unterscheiden. Schauen Sie, denken Sie noch einmal an das Beispiel, wo die einen dann kommen, die einen sind schon hineingegangen in die Tür zum ewigen Leben und die Tür war verschlossen. Und dann kamen die anderen, Herr, Herr, mach uns auf. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ja, aber wir haben doch dich gepredigt, wir haben doch mit dir gegessen, wir haben doch Wunder gewirkt in deinem Namen und so weiter. Sehen Sie, sie haben genauso gelebt äußerlich wie die anderen, die drin sind. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, ich kenne euch nicht. Sie sind beide fromm gewesen, äußerlich. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir wirklich immer wieder uns prüfen. Werden wir geleitet vom Geist der Wahrheit, vom Geist Gottes, Geist der Liebe oder vom Geist des Hasses, vom Geist der Verwirrung, vom Geist der Lüge, der uns also durcheinander bringen will, der also Frommes missbraucht, um uns von Gott wegzuführen, zu überfordern und so weiter, auf unsere Rechte hinzuweisen. Sie merken, das ist sehr, sehr wichtig. Denn ganz leicht kommt man in diese Versuchung hinein und kommt sich sehr fromm vor. Ich bringe immer das Beispiel, wo ich mal, es war ziemlich kalt in Jerusalem, bin ich in die Grabeskirche hinein, ich habe mein Cap aufgehabt und wollte sie also direkt unter der Tür dann erst runter tun, weil es einfach sehr kalt war draußen. Und unter der Tür überholt mich eine Dame, ich weiß nicht woher, die stammte, nichts, und die haut mir mit der Hand mein Kap vom Kopf, das im Boden liegt. Nicht? Und guckt mich also ganz grimmig an. Stehen Sie? Das ist der Geist der Verwirrung. Das ist der Geist der Bosheit. Die gemeint, etwas Frommes getan zu haben. Mir beigebracht zu haben, dass man den Hut runter tut und mein Kirchtuch geht. Den hätte ich ja sowieso runtergetan, ich war gerade dran. Sehen Sie, aber diese Lieblosigkeit und dieses Gesicht, das hat nichts mit dem Geist der Liebe zu tun. Die aber fühlte sich sehr wohl im Recht. Das sind so Dinge. Dann ein letztes. Man kann sicher noch verschiedene Gegenüberstellungen machen. Es gibt verschiedene solche Aufstellungen im Lauf der Kirchengeschichte. Nämlich der Geist der Liebe, der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit führt zum Wesentlichen. Das heißt, wo der Geist Gottes wirkt, geht es nicht um Bagatelle, um Unnötiges, um Sinnloses, Dummes. Sondern wo der Geist Gottes wirkt, da geht es immer um Wesentliches. Das haben wir ja mal gesagt, Sie erinnern sich gleich am Anfang, diese Unterscheidung, ich habe Ihnen das vom Pfarrgemeinderat gesagt oder auch anderen Gremien, nicht? Wenn man plötzlich miteinander über wichtige Sache so belanglos redet, wenn Sie, wo man spürt, also das, was da geschwätzt wird, wo es ja um eine wichtige Sache geht, das kann nicht Wirkung des Heiligen Geistes sein. Das ist der Geist der Verwirrung. Also der Geist der Wahrheit, der Liebe führt zum Wesentlichen. Dagegen, die Geister der Verwirrung beharren auf unwesentlichen, unwichtigen Dingen. Das können Sie manchmal in den ganzen Diskussionen erleben, auch manchmal bei Leserbriefen oder so, wo es um religiöse Dinge geht, wo manche stur auf irgendwelche Nebensächlichkeiten beharren, als ob die Fahrkarte in den Himmel wären. Du weißt, sind es Dinge, die man so oder so machen kann, auch von der Kirche her. Sehen Sie, das ist Geisterverwirrung. Sie beharren auf unwesentlichem und unwichtigen Dingen, nicht? Und bringen dadurch Unruhe und Unfrieden unter die Menschen. Das wären jetzt einmal diese Kriterien zur Unterscheidung der Geister. Und zwar jetzt eben im Blick auf uns gläubige Menschen. Das ist eine Sache, die jeder bei sich selber einmal beobachten muss und immer wieder beobachten muss, nicht? Bin ich noch im Lot? Jetzt würde ich gerne noch etwas anschließen, ich möchte es anwenden auf die Unterscheidung bei der Suche nach meiner Berufung. Nicht? Auch bei meiner Berufung, wenn ich nicht weiß, ja, bin ich zur Ehe berufen, bin ich zur Ehelosigkeit berufen, bin ich zum Priester berufen, bin ich zum Ordenschristen berufen oder zum, in der Ehelosigkeit mit in der Welt, ganz gleich. Ja, was ist das Richtige? Gibt es da solche Kriterien der Unterscheidung? Es geht also um den Durchblick durch mein Leben. Und dazu brauche ich die Blickweise Jesu. Ich brauche die Hörweise Jesu. Und die kann ich einüben in der Schriftlesung und in der Schriftbetrachtung. Indem ich das Wort Gottes regelmäßig lese. Es geht nicht um die Masse. Es kann immer wieder ein kurzer Abschnitt sein. Aber dass ich mich dauernd mit dem Wort Gottes befasse, dann bekomme ich so die Blickweise Jesu, wie Jesus die Dinge gesehen hat. Auch die Hörweise Jesu, wie er auf den Vater gehört hat, wo ich einfach auch ein Hörender bin, dass ich auf die Zeichen der Zeit höre oder die Zeichen, die mein Leben umgeben. Wie führt mich Gott? Wohin führt er mich? Also Gott in allen Dingen finden, kann bei der Suche nach dem Willen Gottes ein langer Weg werden. Gott in allen Dingen finden. Das zeigt das Lebensbeispiel des heiligen Ignatius von Loyola, aber genauso finde ich das beim heiligen Vinzenz Palotti, meinem Ordensstifter. Bei Ignatius von Loyola war es so, dass er über 20 Jahre nach seiner Berufung suchte. Über 20 Jahre. Und er erlebte viele Wendungen und Kehren, nicht? Aber immer dichter und gestalteter wird Gottes Grundwille in der vom Ignatius durchlebten Konkretheit oder auch durchbeteten Konkretheit. Also, wie läuft mein Leben ab? Das ist diese Konkretheit, die ich durchlebe, nicht? Oder auch vor Gott immer wieder hintrage. Herr, so hast du mich bis jetzt geführt. Das war meine Lebensführung durch Menschen, durch Umstände. Und so wurde Ignatius immer offener und bereiter zu einer neuen Krisis, das heißt zu einer neuen Entscheidung. Das heißt, ich werde in meinem Leben geführt, wenn ich wirklich die Hörweise Jesu habe, das heißt, wenn ich auf die Situationen höre und durch sie hindurch den Willen Gottes wahrnehme, werde ich immer wieder zu einem Punkt geführt, wo ich eine Entscheidung brauche. Nicht? Bis es dann zu dieser Endentscheidung kommt, das ist mein endgültiger Weg. Denken Sie an Ihre Berufung, da waren vielleicht verschiedene Zwischenentscheidungen, die Sie treffen mussten, aus der Situation. Könnte ganz normale menschliche Entscheidungen gewesen sein. Nämlich, plötzlich waren die Umstände so, dass ich mich entschieden habe, ich gehe nach Amerika. Oder sonst wo. Und dort in Amerika, plötzlich treffe ich auf einen Menschen, der Mensch fürs Leben, für eine Ehe. Oder ich treffe auf Menschen und über sie auf eine Gemeinschaft und spüre, das ist meine Berufung. Verstehen Sie? Es sind also immer wieder verschiedene Krisen, also Entscheidungspunkte. Wenn ich hinhöre, wenn ich auf mein Leben und meine Lebensführung höre. Für Ignatius war die Erkenntnis des Willens Gottes eigentlich beides. Einmal das sichere und entschlossene Gehen auf dem für richtig erkannten Weg zu Gott. Das, was er schon erkannt hat, das hat er dann gelebt. Und das völlige Offenstehen, das nennt er Indifferenz, das völlige Offenstehen für den erneuten Anruf Gottes zur Wende. Nicht, wenn ich an Vincenzo Pallotti denke, er hat einfach immer gehört, was will Gott von mir? Als er dann ein junger Priester war, hat er gehört, hat er plötzlich Menschen gesehen, die niemand hatten, die keinen Unterricht hatten, die ihren Glauben gar nicht kannten, hat er sich um die bemüht. Hat sich also immer führen lassen, bis er dann immer näher hingekommen ist, bis dann eigentlich schon über die Mitte seines Lebens, seiner Priesterlebens, war ihm klar, dass er etwas gründen muss. Ja? Aber es gingen viele Dinge voraus, die dahin führten. Viele Entscheidungen des heiligen Vincenzo Pallotti gingen voraus, bis er zu dieser Entscheidung kam, das ist der Weg, den ich Menschen weisen soll. Also, dass er zur Gründung der Vereinigung des katholischen Apostolates kam. Also die ständige Bereitschaft zur Korrektur durch Gott prägt die geistlichen Übungen auch bei Ignatius. Die ständige Bereitschaft zur Korrektur durch Gott. Also immer das, was ich erkannt habe, konsequent gehen, aber immer schon wieder offen sein für einen erneuten Anruf Gottes zur Wende. Ignatius versucht in seinen geistlichen Übungen in die Verfügbarkeit für Gottes Willen einzuüben und auch zeigt, wie ungeordnete Neigungen, ungeordnete Gedanken, ungeordnete Pläne und Wünsche abgelegt werden. Und Ignatius nennt diesen Vorgang Unterscheidung der Geister. Und zwar in ihr, diese Unterscheidung der Geister, geht es darum, einigermaßen die verschiedenen Regungen zu erklären, die ich in mir spüre, und damit zu erspüren, die in der Seele eigentlich verursacht werden. Wissen Sie, wir haben ja manchmal nicht nur von außen her kommende Anregungen, Situationen, die mir einen bestimmten Weg weisen, sondern auch innere, diese inneren Regungen, die inneren Kriterien. Nicht? Und er hat unterschieden, die guten inneren Anregungen sind dazu da, sie aufzunehmen, die schlechten, um sie zu verwerfen. Und er sagt, ohne diese Unterscheidung gibt es keine Entscheidung. Also kann man sagen, das, was wir bis jetzt durchgesprochen haben, bei den letzten, auch heute jetzt und auch die letzten Betrachtungen über die Unterscheidung der Geister, sind hier gemeint. Ich muss unterscheiden, was in mir ist geführt vom Geist Gottes, was in mir ist anders geführt. Wenn wir einmal zum Beispiel eine Person nehmen, die uns allen bekannt ist, Martin Luther. Er ist ja nicht in den Orden eingetreten, der Augustiner, weil er eine positive innere Führung hatte. Sondern er ist eingetreten, weil er nur die Wahl hatte, aufgrund, wie die neueste Forschung zeigt, dass er im Duell einen oder zwei Menschen umgebracht hatte, entweder ins Gefängnis oder in ein Kloster. Das heißt also, die Motivation, die innere Führung war keine gute. Er hätte nicht hineingehen dürfen. Nicht? Also ohne diese Unterscheidung gibt es keine Entscheidung. Nun konkrete Schritte. Aus den Unterscheidungsregeln, die Ignatius in seinem Exerzitienbüchlein anführt, lassen sich folgende Leitsätze aufstellen, die helfen, klarer und deutlicher das eigene Leben auf Gott hin zu ordnen und auch die persönliche Berufung zu erkennen. Nämlich erstens, nicht Christ sein, sondern Christ werden. Also christliches Leben ist kein bloßes Erfüllen von Geboten oder Gesetzen, sondern je neues Suchen nach dem Willen Gottes im eigenen Leben. Ein je neues Suchen, jeden Tag neu. Der Einzelne kann durchaus alle einzelnen Normen erfüllen und mit den 10 Geboten gar nicht in Konflikt geraten. Doch sich selber, sein Herz, Gott verweigern und ohne Gott leben, dass das parallel läuft, ist möglich. Deshalb sich und dem Anruf Gottes treu sein, wird er erst, wenn er die Antwort auf die Frage gegeben hat, was will Gott von mir? Was will Gott von mir? Was will er in meinem Leben mit dem mir geschenkten Kräften und Möglichkeiten? Was will er? Also nicht Christ sein, sondern Christ werden, ist das Erste. Ein dauernder Prozess. Und das verlangt ein dauerndes Hören. Auf die Situation, auf Menschen, auf Inneres und Äußeres. Zweitens, Gottes Ruf wird deutlicher erkannt im Blick auf die eigene Lebenslinie. Also bei Gott ist zwar kein Ding unmöglich, aber nichts kann ohne weiteres alles werden. Deshalb ist Teilfrage und Vorfrage wichtig, wer bin ich? Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Also Gott führt mich ja auch durch meine Anlagen. Nicht? Was ergibt sich aus der Geschichte meines Lebens? Also, dass ich eine Lebensbetrachtung mache, dass ich auf meine Lebenslinie schaue. Wohin tendiert die? Wohin führt die? Meine Fähigkeiten, meine Stärken, meine Schwächen. Was deuten die an? Was kommt auf alle Fälle nicht in Frage? Ja. Also, wenn ich meinetwegen mehr praktisch veranlagt bin und auch große Fähigkeiten habe, aber geistig tue ich mir sehr schwer, eine Sprache zu lernen oder überhaupt etwas zu behalten, groß, dann wird das Studium, egal welcher Art, wird nicht mein Weg sein. Es wird ein Handwerk sein, in dem ich mich total einbringen kann. Verstehen Sie? So werde ich durch meine Lebenslinie geführt. Und drittens, Gottes Ruf wird herausfordern, aber nie überfordern. Das haben wir ja auch schon gehört. Er wird herausfordern, aber nie überfordern. Wer auf längere Zeit hin bei einer Praxis oder Vorstellung von einer bestimmten Lebensform ein ungutes Gefühl behält, hat sich wahrscheinlich getäuscht. Denn der Weg Jesu ist ein Weg der Freude und sein Evangelium ist eine Frohbotschaft. Das heißt also, wenn ich jetzt in ein Noviziat eintrete, ein Kloster, und ich merke, es ist ganz gut so, nicht? Aber ich fühle mich eigentlich nicht zufrieden. Es ist so ein ungutes Gefühl. Ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht daheim. Dann habe ich mich wohl falsch entschieden. Deshalb sind Friede, Hoffnung, Gelassenheit Zeichen für die Richtigkeit und Gottgewolltheit einer Entscheidung. Wenn sich die Früchte des Geistes nach dem Galaterbrief 5,20, Friede, Freude, Liebe, Geduld, Demut, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter, wenn sich die Früchte des Geistes, wenn sich die mehren, dann wird der Einzelne auch Kraft zur Kreuzesnachfolge empfangen. Und sein Leben wird er verlieren können, ohne daran zu zerbrechen. Denn Gott ist nicht unser Rivale, sondern unser Vater, der Leben in Fülle schenkt. Also, dann werden sich merken, dass selbst dort, wo ich einen Weg, sagen wir es mal, des Kreuzes gehe, der Buße gehe, also ein Weg, der ja, schon etwas von mir fordert, vielleicht bei den Kartäusern oder Trappisten oder sonst wo, also in einer strengeren Lebensweise oder auch privat, ich werde es erkennen, dass es mein Weg ist, wenn ich diese Früchte des Geistes in mir spüre, wenn ich wirklich eine Freude in mir spüre, einen Friede auf Dauer. Ja. Dann viertens, im Fragen und Suchen nach Gottes Willen soll jeder das tun und wählen, was auf Dauer und tiefgreifend froh macht. Also im Fragen und Suchen nach dem Willen Gottes soll jeder das tun und wählen, was auf Dauer und tiefgreifend, also tief, nicht bloß oberflächlich und vorübergehend, froh macht. Wer angesichts einer bestimmten Praxis, also es kann Gebetspraxis sein, das kann Lebenspraxis sein, oder auch Lebenswahl, wer angesichts dieser Freude, Friede und Trost empfindet, soll das Erkannte wählen, ohne zu zögern. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass das als Wille Gottes Erkannte zunächst sogar Angst und Schrecken bereitet. Aber auf längere Zeit hin müssen sich Friede und Freude einstellen. Sonst ist die Wahlentscheidung nicht in allem richtig getroffen. Also es kann mal sein, dass ich plötzlich den Gedanken habe, also ins Kloster gehen, huch, da wird es mir Angst und Schrecken, nicht? Und mit der Zeit, wenn der Gedanke immer wieder auftaucht, auf einmal geht Angst und Schrecken vorbei, auf längere Zeit, auf einmal kommt tiefer Friede und Freude in mich hinein. Das kann sehr wohl sein. Nicht? Vielleicht hat einer nie dran gedacht, meinetwegen, in ein Kloster zu gehen. Nicht? Und wenn er dran gedacht hat, dann, oh je, Herr, beruf mich bitte nicht. Nicht? Und auf einmal kommt aber der Gedanke immer wieder, und immer mehr weicht Angst und Schrecken, immer mehr kommt Sehnsucht auf, kommt Friede auf, kommt Freude auf. Auch das kann sein. Dann fünftens, Gott lässt Zeit und fordert keine vorschnellen oder übereilten Schritte. Weil manche meinen, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt bin ich 30, jetzt muss es Zeit. Warum? Sie haben ein Leben lang Zeit. Wenn Gott noch keine Klarheit gegeben hat, dann ist es noch nicht Zeit. Die klare Erkenntnis dessen, was Gott fordert, wird nur dem möglich, der sich in den Fragen des eigenen Lebensplanes nicht zu früh festlegt, sondern offen bleibt. Wenn ich natürlich mich schon verliebe mit 12 Jahren und alles Mögliche schon tue und Kind habe, verstehen Sie, dann habe ich mich schon festgelegt. Dann kann sein, dass der Ruf, der eigentlich nachher in mir spürbar wird, nicht mehr lebbar ist. Ich muss also offen bleiben für verschiedene Möglichkeiten. Hierbei geht es um die Haltung der Gelassenheit, um die Haltung der Indifferenz, dieser Gelassenheit. Wer sich vorbehaltlos von Gott bestimmen lässt, das heißt offen sein will für Gottes Wirken und Führung, ist gleichmütig und kann, wenn nötig, auch von gewohnten und liebgewordenen Dingen Abschied nehmen. Ja? Auch ein Kennzeichen. Und ein letztes, sechstens, Gottes Ruf schenkt Vertrauen, nicht mathematische Sicherheit. Vertrauen. Wer Jesus nachfolgt, steht nicht im Bann der Dinge, sondern gebraucht sie bzw. legt sie beiseite, je nachdem, ob sie ihm helfen oder ob sie ihn daran hindern, Gott zu ehren und ihm zu dienen. Also, wenn eine Berufung ist, der Christusnachfolge, dann ist zugleich auch da drin, dass ich etwas loslassen kann, was im Wege steht. Also auch Dinge oder Menschen. Weil Gott je größer ist, wird sein Ruf oft in Unsicherheit erfahren. Denn er kann führen, wohin du nicht willst, Ja, Sie kennen die Stelle. Und ihre letzte Bedeutung und Konkretion findet jede Berufung erst in der Zukunft, also in der Praxis des Lebens, indem man sich einlässt auf den Weg, den Jesus vorausgegangen ist. Dann wird es immer tiefer und so wird eine Berufung im Lauf des Lebens immer tiefer, bringt immer mehr Freude und Ruhe und Frieden. Das waren jetzt noch ein paar Kriterien auch der Unterscheidung auf dem Weg, meine Berufung zu finden. Danke fürs Zuhören.
Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute ging es in einem vierten Teil um das Thema Unterscheidung der Geister mit Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Wenn Sie diesen Vortrag oder die ganze Reihe bestellen möchten, Sie können sich beim CD-Dienst von Radio Horeb melden oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und dort können Sie sich die Vorträge auch herunterladen. Wie zu Beginn erwähnt, gibt es auch ein Buch zu diesem Thema, Die Gabe der Unterscheidung der Geister von Pater Hans Burb, erschienen im Unio Verlag. Die Angaben dazu finden Sie auf unserer Homepage im Informationsfeld zu dieser Sendung. Pater Burb, Ihnen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, dass wir diese Kriterien dann auch anwenden können in unserem Leben?
Ja, so segne euch und schenke euch diesen Geist der Klarheit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach Hochaltingen.
Bitteschön.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.